Highest at Maschinenbau. Gründung trifft Hightech. Folge vom 1. Juli 2025. Heute live aus dem Fachbereich Maschinenbau der TU Darmstadt. Was bewegt die Gründerszene im Maschinenbau? In dieser Folge treffen wissenschaftlicher Fortschritt und technologische Startup-Innovationen aufeinander.
TU Startup Stories. Von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Highest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science.
Von der Idee zum Durchbruch, Schritt für Schritt. Manchmal fällt man, doch wir nehmen's mit.
Vielen Dank, Harald. Und wir haben, du hast schon ein bisschen angeteasert, wir haben richtig tolle Gäste hier und die möchte ich ganz kurz nochmal highlighten. Einmal Professor Dr. Stefan Rinderknecht hat langjährige Industrieerfahrung bei Getrag gesammelt, ist seit 2009 hier in der Forschung tätig und ja, er hat wirklich ein besonderes Geheimnis, denn Stefan weiß, wie man Startups gründet, da kommen wir gleich dazu. Und dann haben wir auf der einen rechts nebendran steht der Vinzenz von BioVox. Auch da gibt's wirklich ganz, ganz spannende Insights, wie es ist, so ein Startup zu gründen. Schon ein bisschen älter auch unterwegs, schon ein bisschen länger unterwegs und auch mit vielen Learnings dabei. Also im Vorgespräch fand ich das super cool, was da eigentlich auch rausgekommen ist und was deine Learnings sind. Und Benjamin Blatt Belmonte ist auch bei uns dabei von Fenexity. Auch er hat ein wunderbares Thema zum Bereich Energie-Thematik, ganz spannend. Und darüber wollen wir heute sprechen und ich würde sagen, legen wir los, oder?
Danke, Bartosz. Ich würde gerne mit einer Frage an dich, Stefan, starten. 5 Startups gegründet aus deinem Umfeld, das nächste steht hier auf der Bühne. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Wie machst du das? Und was ist deine Motivation? Was treibt dich an?
Also wichtig ist erstmal, ich gründe nicht aus, sondern ich brauche die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die brennen dafür, tatsächlich auch selbst eine eigene Idee zum wirtschaftlichen Erfolg zu bringen. Und es war tatsächlich so, ich bin vom Großunternehmen gekommen, wir haben es von Bartosz gehört, ich war über 13 Jahre in der Automobilindustrie tätig und für mich war das Thema Gründung auch völlig neu. In diesen Strukturen der Gründer gibt es ja große Unterschiede zu den Großunternehmen und ich habe glücklicherweise Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefunden, die sich dieser Aufgabe gestellt haben und ich habe das unterstützt und für mich war es unglaublich interessant, die Begleitung durchzuführen und ich habe in der Zeit auch viel dazugelernt. Also was braucht man? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die brennen dafür und dann ist die eigene Aufgabe nur, das zu fördern und zu unterstützen.
Und diese Menschen wollen wir heute ja auch zum Brennen bringen. Das ist ja auch Teil dieser Mission, die wir heute vorhaben.
Genau, ja. Und eine Person, die es schon geschafft hat, dafür zu brennen, ist nämlich Benjamin. Denn Benjamin ist ganz stark verlinkt auch mit dem Fachbereich und Fachgebiet von Stefan. Und vielleicht Benjamin, wie war es für dich, einfach so auszugründen? Geht das? Ja. Und wie viel Mut braucht man?
Ja, also das ist natürlich schon ein Prozess, diese Ausgründungsthematik, mit dem man sich frühzeitig auseinandersetzen sollte. Bei mir war schon im Masterstudium der Gedanke der Ausgründung vorhanden, aber so wirklich ernst wurde es dann während der Promotion am Institut für Mechatronische Systeme. Und da ist man natürlich sehr beschäftigt mit den Forschungsthemen, auch den weiteren Aufgaben. Nur wenn man diesen Gedanken der Ausgründung hat, dann hat man immer ein Auge dafür, wo könnte denn doch etwas gegründet werden? Wo besteht denn das Optimierungspotenzial auch geschäftlich, was man jetzt erforscht hat sozusagen? Und das ist so die Motivation, der Hintergrund.
Okay, super. Ja, extrem spannend. Wir können gleich weitermachen. Mit dir, Vinzenz, du hast ja schon länger herausgegründet, bist sozusagen alter Hase. Wie ist es für dich, hierher zu kommen an deine Alma Mater?
Es ist natürlich spannend, hier zu sein. Also man stand da auch schon auf so Messen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Da habe ich noch nicht dran, also direkt dran gedacht, jetzt ein Startup zu gründen. Und wenn ich jetzt zurückgucke, ist man ein bisschen da reingestolpert und hat tatsächlich einen langen Weg mitgemacht und kann jetzt eben auch viel Erfahrung einbringen und sagen, wie es funktioniert, wie es läuft. Und hoffe, kann ich heute noch ein bisschen von erzählen, genau.
Erzähl mal ein bisschen vom Reinstolpern, weil genau das interessiert uns. Wir wollen ja gucken, was funktioniert. Und das, was funktioniert, möchten wir gerne vervielfältigen. Dieses Reinstolpern, was gab denn in den Impuls zur Gründung? Was waren so die ersten Schritte? Und wo waren vielleicht auch so ein paar Punkte, wo ihr dachtet, naja, wäre vielleicht doch besser gewesen, einen anderen Weg einzuschlagen?
Ja, also an sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist man ja sehr selbstständig und hat als erste große Aufgabe dann seine Dissertation eventuell, und durch diese Arbeit ist man sehr selbstständig geworden und macht eben seine eigenen Versuche, hat eigene Ideen, und das kann man halt im Startup optimal einfach weiterführen. Und dann ist das Reinstolpern ist quasi, ich habe zwei Mitgründer, eine Mitgründerin und einen Mitgründer getroffen, mit denen ich mich super verstanden habe und mit denen eben die genaue Idee entwickelt. Also am Anfang gab es ein bisschen konfuse Ideen, die sich dann weiter ausgestaltet haben, und das ist dann zu dem geworden, was es heute ist. Also man muss tatsächlich ein super Team finden, sich über Jahre jetzt schon mit denen verstehen und da eben einfach so eine Idee weiterentwickeln, und braucht eben nach wie vor die eigene Motivation, wie eben den Doktor zu machen. Diese Motivation muss man sich beibehalten und dann auch das Thema einfach durchziehen und Durchhaltevermögen haben.
Welche Rolle spielt der Mentor oder jetzt in dem Fall Stefan oder andere Personen im Fachbereich?
Die Professoren sind natürlich auch Unternehmer in ihren eigenen Instituten. Also so gesehen konnte man schon viel mitnehmen, auch aus der Industrieerfahrung. Ich war im IDD vorher, und da hat mir Professor Dörser mir gezeigt, wie es funktioniert, sage ich mal, wie auch Unternehmensentscheidungen getroffen werden, und eben auch viele Unternehmen kennengelernt, wie die Entscheidungen sind. Und da war tatsächlich aus dem Kontext heraus, hat man sich dann langsam dazu entschieden, nicht in ein größeres Unternehmen zu gehen, sondern eher bei einem kleineren Unternehmen zu bleiben, weil eben da die Entscheidungen dynamischer sind und dann eben dieses Leben, was man vorher hatte, ein bisschen einfach auch fortführen kann.
Ja, Stefan, eine Frage an dich. Du hast ja schon 5 Startups sozusagen begleitet in die Ausgründung. 6. steht hier schon auf der Bühne. Wie ist das denn? Sucht man sich die Person aus oder suchen die Person dich aus? Wie entsteht diese Konstellation und wie kann man sozusagen das auch so ein bisschen, ja, fördern?
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Es ist weder das eine noch das andere, sondern es ist eine Begegnung, die man letztendlich am Fachgebiet, am Institut hat. Man rekrutiert wissenschaftliche Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die forschen an bestimmten Themen, und gleichzeitig wächst in ihnen oder ist schon vorhanden auch die Idee, selbst auszugründen. Der Benjamin beispielsweise, der hatte von Anfang an die Idee, ich möchte ausgründen. Er hat zu Beginn über einen Pioneer Fund ein Projekt bearbeitet. Da ging es um Ladeinfrastruktur im Kontext der ÖPNV-Anwendungen. Er ist im Bereich der Flotten geblieben, aber jetzt macht er seine Ausgründung zu seinem Dissertationsthema, das sich dann eben in eine andere Richtung entwickelt hat. Das bedeutet also, für uns ist wichtig und auch generell aus meiner Sicht für die Ausgründerszene, wir brauchen Menschen, die Mut haben, die Leidenschaft haben, selbst auszugründen, und die Themen, an denen wir forschen, die eignen sich in der Regel bestens, um daraus auch eine Ausgründung zu machen. Und vielleicht ein interessantes Beispiel, die erste Ausgründung, die wir hatten, das waren 2 WIMIs, und derjenige, der unbedingt ausgründen wollte, dessen Thema hat sich nicht so gut geeignet, und nachdem dann die Exist-Gründerstipendium-Geschichte nicht funktioniert hat, sind die einfach auf das Dissertationsthema des zweiten gegangen, und damit sind sie heute erfolgreich.
Okay, Wahnsinn. Das ist echt beeindruckend. Benjamin, bei dir, wenn wir sozusagen nochmal zurückkommen, du hast damit jetzt gestartet, hast auch den Support bekommen. Gab es denn irgendwie von deiner Seite auch aus so jetzt hier in Darmstadt irgendwie eine Besonderheit, wo du sagst, oh cool, zum Glück bin ich hier und gründe das hier an diesem Standort?
Ja, also zum einen bin ich damals zum Doktor das Institut für Mechatronische Systeme aufgrund der Themenvielfalt gegangen. Wir haben Grundlagenforschung, auch Anwendungsforschung, und das zeigt eben, das ist schon dafür gedacht, um wirklich einen Impact in der Gesellschaft zu haben. Und ich bin froh, hier in Darmstadt zu gründen. Das habe ich erst in den letzten 12 Monaten gemerkt, weil wir hier ein klasse Gründerzentrum haben. Die unterstützen uns Gründer in jeder Phase. Die geben uns Hinweise, wo können wir netzwerken, welche Programme gibt es, wie können wir jetzt den Weg von der Universität in die Industrie schaffen.
Ja. Mich interessiert mal, Vincent, wir sagen ja immer, es gibt zwei Wertesysteme. Es gibt ein Wertesystem in der Wissenschaft, wo es um Publikationen und um andere Themen geht. Und dieser Sprung ins kalte Wasser, sprich, wenn ihr von der Wissenschaft ins Business kommt, der ist besonders schwierig. Also das richtige Geschäftsmodell zu finden, Vertriebsweg. Ich kann mich erinnern, ihr hattet ja auch ein paar Ideen Richtung Knochenersatzstoffe und Handyhüllen und so weiter. Beschreib mal diesen Weg, der so ein paar Verirrungen hat, wie man dann doch zu einer guten Lösung kommt.
Ja, also so die Grundidee, wie man gerade gehört hat, waren tatsächlich implantierbare Kunststoffe und das hatte ich mitgenommen. Also meine Motivation ist daraus entstanden, dass es hier eine Kooperation mit den Rhein-Main-Universitäten gibt und da Medizintechnik einfach ein fantastisches Thema ist, wo Maschinenbauer und Mediziner zusammenarbeiten und man eben, sag ich mal, sein Purpose darin findet, Leuten helfen zu können. Und das hat uns auch motiviert, am Anfang in die Richtung zu gehen. Letztendlich ist es dann aber so, dass man je nach Modell, was man fährt, also entweder man nimmt sein eigenes Geld oder möchte gerne Geld von Investoren haben, braucht man eben so die große Idee am Ende und man muss auch den Weg aufzeigen können. Und das ist bei implantierbaren Kunststoffen relativ schwierig, dann diesen Weg zu gehen. Und da haben wir uns eben angeguckt, was ist in dem Markt denn sonst noch los? Und da gab es eben viele Einwegkunststoffe, viele Verpackungen etc. Da haben wir so langsam gesehen, eigentlich gibt es da noch viel mehr zu tun und das sind auch viel, viel größere Mengen und es hat halt einen größeren Impact. Und dann haben wir uns eben weiter auf die Kunststoffe konzentriert. Aber aus dem, sag ich mal, von Anfang an konnte man das noch nicht so überblicken, sondern man hat das wirklich mit der Zeit gelernt und hat dann so einen Pivot gemacht, dass man eben seine Idee weiterentwickelt. Und da sollte man auch keine Angst davor haben, wenn es am Anfang nicht funktioniert, dass man sich einfach weiterentwickelt und dann sieht, was wir vor einem Jahr gemacht haben, das funktioniert überhaupt nicht. Also wir hatten ja gar keine Ahnung. Oder dass man gleich zwei Geschäftsmodelle hat und das nochmal sich bewusst macht, was ist denn mein eigentliches Geschäftsmodell, was verkaufe ich, was sind meine USPs und so. Also das, was man auch am Anfang einfach lernen muss, an wen verkauft man, wie verkauft man das Ganze. Und das muss sich einfach mit der Zeit entwickeln. Man muss es lernen, wenn man es eben nicht schon vorher mal gemacht hat.
Was sind denn die wichtigen oder die Learnings, die du mitgenommen hast, die du deinem, ich sag mal, deinen Junggründer neben dir gerne mitgeben möchtest? Auf was soll er unbedingt achten? Auf welchen Fehler soll er nicht auch machen?
Man sollte sich mit dem Team klar werden, was ist so die Basis, auf der man zusammenarbeitet. Also was sind die Werte vom Team? Und das haben wir eben direkt am Anfang geklärt. Wir wollen tatsächlich was bewegen. Und es ist jetzt nicht wichtig, dass wir in 3 Jahren da raus können, sondern wir wollen es durchziehen, bis es eine gewisse Größe hat. Ein wichtiger Tipp, den es von Hayes tatsächlich damals gab, ist, direkt schon das Bärenfell untereinander aufzuteilen. Also bevor man, also jetzt in unserem Fall, das kann dann mal ein paar, also 1% kann dann mal 100.000 Euro ausmachen. Das sind tatsächlich große Summen und da will man sich jetzt nicht mehr drüber streiten, sondern man will am Anfang das direkt festlegen von den Anteilen und dann muss es auch gut sein. Also dann ist es jetzt gut, so wie die sind und da haben wir uns eben geeinigt über die Zeit. Und das waren so die Hauptlehren. Ansonsten ist es natürlich sehr viel vom Markt abhängig, in dem man ist. Also es gibt natürlich, man kann direkt an Leute verkaufen in den Consumer-Markt oder an Unternehmen. Man kann aber wirklich nicht beides. Also wir haben beides gleichzeitig versucht. Das funktioniert einfach nicht. Es sind komplett unterschiedliche Märkte und da muss man sich auch selbst eingestehen, wir waren halt nicht die richtigen Leute, über Instagram Sachen zu verkaufen. Aus dem Maschinenbau raus ist man nicht unbedingt der geborene Verkäufer. Das musste man halt lernen und im Unternehmenskontext zählt halt eher die Lösung, die rechnerisch auch funktioniert. Und da kann man ein bisschen anders argumentieren als in einem anderen Markt. Nichtsdestotrotz sind so die Haupt-Takeaways dann eben, man muss die Sachen wirklich verkaufen. Also man braucht jemanden, der hauptamtlich der Verkäufer ist. Und man muss auch Marketing im Griff haben, sei es über LinkedIn, Instagram oder etc. Also man braucht wirklich Expertenwissen in den jeweiligen Bereichen, um da zu bestehen. Und dann letztendlich wirklich Sachen an den Mann zu bringen oder die Frau.
Da würde ich doch nochmal gerne nachfragen. Es ist ja so, dass gerade in den ingenieurlastigen Fächern, ich bin selber Ingenieur, die Akzeptanz von Verkäufern nicht nicht übertrieben ist und dass man eben diese Menschen, wo man weiß, ich brauche diese Kompetenzen, oftmals nicht integriert ins eigene Team. Wie war das bei euch? Habt ihr diesen Verkäufer aus eigenen Reihen rekrutiert? Habt ihr jemanden von außen dazugenommen? Wie war dann dieser Prozess?
Also das Konzept, was man am Anfang am meisten fährt, ist Founder-led Sales. Also die Gründer erzählen natürlich am begeistertsten über eine Idee und damit kann man Leute mitnehmen. Und das reicht eigentlich in den Anfangsphasen, einfach eine Idee wirklich überzeugend rüberzubringen und damit Leute zu überzeugen. Und das sind eigentlich die Hauptkontakte, die wir sammeln konnten mit großen Unternehmen, wo wir dann eben direkt mit den Leuten gesprochen haben, haben unsere Idee erzählt und die fanden es einfach super. Reicht. In späteren Phasen, also jetzt aktuell sind wir in der Phase, dass eben wir haben die ersten Saleser, die dann hauptamtliche Verkäufer sind, sage ich mal, eingestellt. Die machen dann das Tagesgeschäft, wo man dann wirklich kleinteiliger gucken muss, wie durchdringt man so einen Markt, was guckt man sich da an und so. Und da tut es natürlich weh, dass die Leute tatsächlich auch sehr hoch bezahlt sind. Aber sie sind es einfach wert, weil die sind diejenigen, die es dann am Ende verkaufen, auch wenn das ganze Unternehmen natürlich im Hintergrund die Arbeit leistet, um das Produkt zu entwickeln etc., braucht man doch Verkäufertypen, um es dann letztendlich zu verkaufen.
Ja, super. Gibt es eine Ergänzung? Oder?
Ja, vielleicht direkt als Ergänzung. Das ist auch das, was wir in den Ausgründungen gesehen haben, dass zwei große Herausforderungen sind, die üblicherweise aus den Ingenieurwissenschaften nicht im Fokus stehen. Das eine ist Vertrieb, Marketing und das andere ist auch Investoren zu begeistern. Und zunächst einmal ist, wenn man Investoren begeistern möchte, natürlich wichtig, die Idee und die Perspektive der Idee gut zu verkaufen. Ich glaube, das sind die Ingenieure und Ingenieurinnen in der Anfangsphase ziemlich gut, obwohl es in der weiteren Ausprägung, wenn es dann wirklich darum geht, Finanzierung und Investoren an Bord zu bringen, dann nochmals etwas aufwendiger wird. Und der zweite Punkt ist Vertrieb, Marketing. Und das wird gemeinhin massiv unterschätzt. Wir haben jetzt auch gerade gehört, die Leute, die man dann rekrutieren muss und einstellen muss, die sind teuer, aber die sind auch ihr Geld wert. Weil aus meiner Sicht, und das hatten wir in unterschiedlichen Startups gelernt, die Märkte auch sehr, sehr spezifisch sind. Man muss die Connections haben, man muss das Networking machen in diesen Bereichen. Und man kann auch nicht irgendjemand als Vertriebsperson beziehen, sondern man braucht wirklich spezifische Kenntnisse in diesen Märkten. Und das habe ich Benjamin auch schon gesagt. Das sind Themen, die man gemeinhin unterschätzt. Aber wenn man dort rein investiert, dann hat man tatsächlich auch ein relativ gutes Return on Investment.
Ja, da würde ich ganz gern nachhaken oder einhaken, weil das ist natürlich sehr interessant. Wir sind jetzt hier natürlich auf dem Engineer Your Career Day. Und die Frage ist, klar, die Kompetenzen kann ich nicht erwarten, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, bei einem Ingenieurstudium. Wo kriege ich die her? Also wo lerne ich das? Genau diese Fähigkeiten zu verkaufen, zu überzeugen. Wie funktioniert das? Wo muss man da ansetzen?
Also ich denke, da muss jeder individuell für sich auch schauen, wie sieht das persönliche Profil aus. Und natürlich kann man aus einem ingenieurwissenschaftlichen Studium heraus auch in den Verkauf und den Vertrieb gut einsteigen. Aber man braucht bestimmte Grunderfahrung und dann ganz spezifisch für die Märkte. Also man kann sich dort rein entwickeln und mein Tipp an die Ausgründungen ist, zunächst einmal auch zu schauen, was sind die eigenen Kompetenzen und was nehme ich mir zusätzlich mit an Bord. Beispielsweise auch betriebswirtschaftliche Themen sind auch nicht Core-Themen, die unbedingt klassisch aus dem Maschinenbau kommen. Das heißt, auch hier haben wir ja die Wirtschaftsingenieurinnen, Wirtschaftsingenieurinnen, also dort auch in einer frühen Phase Kontakte zu knüpfen und gerade vielleicht auch über eine Plattform wie bei Hiest zu schauen, nimmt man noch zusätzliche Gründungsmitglieder an Bord. Das macht sicherlich sehr viel Sinn. Man sollte nicht alles versuchen, alleine zu machen und sich selbst auch gut positionieren mit den eigenen Kompetenzen.
Super. Also ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Tipp zu sagen, man muss ja nicht alles können, aber etwas über etwas zu wissen ist gar nicht mal so schlecht. Ja, also zumindest mal oberflächlich. Benjamin, du hattest im Vorgespräch auch genau das berichtet, wie du dir das Wissen angeeignet hast zu deiner Promotion, die du hier am Fachgebiet geschrieben hast. Wie war dein Weg sozusagen, dieses Wissen zu erwerben? Vielleicht magst du uns da mal abholen.
Ja, sehr gern. Also während der Promotion oder Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist man noch sehr tief in den fachlichen Themen drin. Das waren in meinem Fall Energiemärkte, Strommarkt in Deutschland, Elektro-Nutzfahrzeuge, Bus und LKW. Aber auch da hatte ich schon den Hintergedanken, diese Abschätzung des Optimierungspotenzials. Wenn jetzt ein gutes Ergebnis rauskommt und ich den nächsten Schritt machen möchte, was ist denn der nächste Schritt? Und dann habe ich da langsam, aber sicher könnte man sagen, angefangen, mich selbst im Internet einfach zu informieren. Ich hatte auch die günstige Situation, dass am Fachgebiet schon weitere 4 Startups vorhanden waren. Da konnte man auch die erfahrenen Gründer mal anhauen. Und letzten Endes war es auch viel Podcasts, YouTube tatsächlich und Online-Vorlesungen zu verschiedensten Themen. Ja.
Darf ich einmal euch beide um eine Einschätzung bitten zur Gründung? Ihr seid, was inhaltliche Kompetenz betrifft, Weltspitze wahrscheinlich. Ihr gehört zu den Top mindestens 10 auf der Welt. Wenn man das auch mal vergleicht von 0 bis 10, wo würdet ihr das ansiedeln? Und dann im Vergleich die vertriebliche oder Business-Kompetenz zu Beginn. Und wo müsste man stehen, wo ihr jetzt steht, Biovox?
Also ich glaube, die Frage habe ich akustisch nicht hundertprozentig verstanden, aber der Vertrieb ist bei mir persönlich jetzt auf 1 bis 10, vor einem Jahr noch auf 1 gewesen. Jetzt ist er mittlerweile auf 3, 4, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich habe noch ein, oder das Team hat noch einen Weg vor sich. Magst du, Vinzenz?
So startet man mit 1 ungefähr. Wo man einfach grobe Konzepte hat, die man ungefähr kennt, wie aus dem Bekanntenkreis oder sowas. Letztendlich muss man sich dann die Tools raussuchen und sich professionalisieren. Auch alle Workshops mitmachen, die man irgendwie kriegen kann, weil man in jedem Workshop so einen kleinen Tick dann mehr lernt und einfach weiter sich weiterentwickelt. Und irgendwann merkt man dann, alle Workshops sind eigentlich gleich und vermitteln am Ende das Gleiche. Und dann hat man tatsächlich die Basis verstanden. Und ich würde sagen, dass wir dann auch so 8 von 10 jetzt verstanden haben, wie Verkauf funktioniert, wie die Tools dahinter funktionieren und tatsächlich auch sehr strukturiert sind in dem, wie wir Leads qualifizieren und eben die Conversion machen, um
Dankeschön.
Ein paar Fachbegriffe einzuwerfen.
Vielen Dank für die ehrliche Einschätzung. Warum stelle ich diese komischen Fragen? Es ist völlig in Ordnung, wenn man zur Stunde 0 oder in so einer Gründungsphase keine Ahnung von Vertrieb hat. Wenn ich dich sehe, Benjamin, du bist begeistert von deiner Lösung. Du wirst diese Begeisterung auch Richtung Gespräch mit deinen Kooperationspartnern oder potenziellen Kunden erbringen. Zu einem späteren Zeitpunkt muss man allerdings schon, ich sag mal, professionellen Sales machen, muss man wissen, wie die Vertriebsstrategie ist, wie man skalierbare Vertriebssysteme aufbaut. Das brauchst du jetzt nicht. Und von da ist es vollkommen in Ordnung. Ich war auch Ingenieur. Ich hätte mich wahrscheinlich auch bei 0 oder 1 einsortiert am Anfang. Und das Leben ist auch dafür da, dass man neue Dinge erlernt und dass man seine Kompetenzen aufbaut. Aber das ist ein wichtiges Learning. Man muss nicht am Anfang alles können. Das geht nicht. Und wir haben so viele Gründungswillige beispielsweise von der Business School, die haben alle Bock zu gründen, die können super präsentieren, die können Business Cases rauf und runter, die haben aber keine Idee, um zu gründen, schon gar keine Tech-Idee. Also von daher sind wir, glaube ich, in einer ganz, ganz guten Position hier.
Ja, super. Ja, auch sozusagen, wenn man in die Zukunft blicken, sind ja auch, also hier viele auch da, um in die Zukunft sich Gedanken zu machen. Und wie habt ihr das eingeschätzt, auch mit dieser Idee? Hat das Sinn? Kann das irgendwie funktionieren? Und wo kriegt man sich diese Bestätigung dann, dass es doch was sein könnte? Ist es direkt am Fachgebiet, beim Professor oder ist es irgendwie von außen? Wo ist man sich sicher? Ja, diese Idee, diese Promotion, das ist es. Vinzenz, magst du starten?
Also wenn die Motivation hoch ist, hat man eigentlich dieses Gefühl bei allen Ideen, die man hat.
Okay.
Und dann läuft man erstmal los und fällt vielleicht hin und merkt dann, das funktioniert nicht ganz so. Also ich hatte auch viele eigene Ideen, sag ich mal, vor der Gründung, bevor ich die anderen beiden getroffen habe. Und wir haben uns letztendlich auf das geeinigt, was funktioniert, sag ich mal, und sind da sehr pragmatisch mit umgegangen. Also auch wenn der Lebenstraum, weiß ich nicht, irgendwie ein neues Fahrrad wäre oder so zu entwickeln, kann man sich doch darauf einigen, wir haben doch einen Purpose in der Unternehmensidee und bringen da Leuten tatsächlich Mehrwert oder der Umwelt und machen das jetzt einfach. Und dann läuft man halt los und guckt sich an, ob das Ganze funktioniert. Und das weiß man am Anfang auf keinen Fall. Die Bestätigung, also so auf meiner Seite muss ich sagen, so die letztendliche Bestätigung, wenn jemand wirklich richtig viel Geld auf ein Konto überweist, dann ist das schon eine sehr deutliche Bestätigung, dass die Sache funktionieren kann, dass man andere Leute überzeugt hat und dass die haben sich alles angeguckt, alle Verträge, die wir haben, die gesamte Idee, die Unternehmensdaten und die sagen dann, das kann funktionieren, wir überweisen euch jetzt mal ein paar Millionen im besten Fall. Das war schon krass zu sehen. Und da weiß man dann, das geht jetzt weiter. In den vorherigen Phasen ist es eben so, dass man immer eine gewisse Laufzeit hat, die das Unternehmen noch lebt. Man lebt halt so, ich sag mal, in das Jahr hinein, guckt dann, wie es so läuft, überzeugt dann Leute und dann plötzlich klappt's doch. Aber kann genauso gut scheitern. Das ist dann auch aus meiner Sicht auch einfach nicht, wäre nicht schlimm gewesen, wenn es dann tatsächlich gescheitert wäre. Da hätte man halt was anderes versucht.
Okay. Benjamin, wie sagt man seinen Eltern, ich bin jetzt Doktoringenieur, aber ich gründe jetzt?
Gute Frage. Ja, das sagt man nicht sofort. Da informiert man sich davor schon ein bisschen, um die Chancen besser abwägen zu können. Also man hat jetzt eben von Vinzenz gehört, es werden ein paar Millionen im besten Fall überwiesen. Dann hat man eine Bestätigung. Auch für uns gibt es eine Bestätigung in der frühen Phase. Der Nährboden, die Grundlage, die wurde mit der Projektbeantragung schon gelegt. Das heißt, es wurde ein Thema auserwählt, das auch da schon gefördert wurde. Und von daher waren das schon mal gute Voraussetzungen. Mit dem Ende der Promotion stand ich dann selbst persönlich vor der Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Und wie vorhin gesagt, hatte ich schon immer den Gründergedanken irgendwo im Hinterkopf. Und dann war es an der Zeit, das jetzt mal zu erproben. Und für mich persönlich war dann auch eine Bestätigung, ein Meilenstein, eine Projektgesamtsitzung ungefähr vor einem Jahr, die stattgefunden hat, 2024, wo ich eben die Ergebnisse, die auch in die Promotion geflossen sind, präsentiert habe und auch die Projektbeteiligten dann überzeugen konnte, dass da wirklich, wenn man was macht, wenn man die Sachen richtig steuert und koordiniert, ein hohes Potenzial ist. Und das war so eine große Bestätigung für mich, die dann dazu geführt hat, dass ich mich mit dem Thema weiter auseinandersetze, auch weg von den fachlichen Themen bin und mehr Richtung, was sagt denn der Markt, was gibt's denn für Unternehmen? Auf LinkedIn habe ich mir dann zum Beispiel ein Profil erstellt und in der Diskussion mich beteiligt und auch so einen Einblick bekommen. Und ja.
Vielleicht in Ergänzung aus meiner Sicht, die Gründer, die wachsen mit ihren Aufgaben und die beginnen mit einer Kernidee, erstmal brennen sie für das Ausgründungsthema und für die Ausgründung per se und dann müssen sie im ersten Schritt, üblicherweise machen wir das über Exist Gründerstipendium, erstmal andere überzeugen. Das ist die erste Hürde, aber das kennt man vom Grundsatz her auch aus der Beantragung von Forschungsprojekten. Das ist nicht so viel anders. Und wenn dieser erste Schritt dann erfolgt ist und so ein Exist-Gründerstipendium eingeworben ist, dann ist es in der Regel so, dass man die Idee nicht eins zu eins umsetzen kann. Man wird sehen, wie sind die Rahmenbedingungen, wie hat man das eingeschätzt, wie hat man den Markt eingeschätzt. Und wir haben das im Prinzip bei allen Ausgründungen gesehen, dass die sich dann aus einer Kernkompetenz heraus entwickelt haben und sich in dieser Weiterentwicklung auch dem Markt entsprechend angepasst haben. Und das ist auch das Schöne. Man muss nicht am Anfang alles durchdacht haben. Man wächst mit den Aufgaben und kann das so sukzessive weiterentwickeln.
Ich würde gerne nochmal zu dir gehen, zu BioVox. Du hast gerade von der Finanzierungsrunde erzählt. Kannst du mal für die Zuhörer da draußen erläutern, wie sich so eine Finanzierungsrunde abspielt, was man da tun muss, pitchen, Due Diligence und so weiter? Und wie ihr dann diesen Erfolg gefeiert habt, nachdem euer Investor Ja gesagt hat?
Also wir sind jetzt schon ein paar Runden durch. So die
vielleicht die letzte Finanzierungsrunde, das war sicherlich die größte.
Die wichtigste Message ist, es dauert lange. Und man muss mit sehr, sehr vielen Leuten reden und man muss die gleiche Sprache sprechen. Also es ist bei uns tatsächlich so, dass viele Leute haben uns auch einfach nicht verstanden von der Idee her. Die suchen dann sich eine Software, die man gerne finanzieren wollen würde, die sich in 3 Jahren trägt etc. Und das passte dann nicht. Und so fängt man dann an, einfach mit, also wirklich Hunderten von Investoren zu reden. Und mit Hunderten zu reden und von den 100 bleiben vielleicht 5, die am Ende wirklich sagen, ah, wir gucken uns die Sache an. Und dann guckt man sich sehr genau alle Unternehmenszahlen an, wenn man Patente hat, wem gehören die Patente, welche Verträge hat man bestehende Verträge, wie sind die Kundenaufträge. Und da guckt man sich im Hintergrund sehr genau, also eigentlich ein Hauptinvestor guckt sich sehr genau alle Verträge an. Und dann ist es so, dass tatsächlich, also diesen ersten Investor zu finden, dann sagen immer alle, die wollen immer der zweite sein, weil die das Risiko nicht eingehen wollen. Und dann gibt's am Ende dann tatsächlich auch einfach nur einen Hauptinvestor und wir haben tatsächlich einen großen erst verloren. Dann war es sehr, 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 sehr knapp. Also im Sinne von, wir haben nur noch 15 Tage, bis wir die nächste Rechnung nicht mehr bezahlen können. Und dann hat der nächste zugesagt, er macht den Erstinvestor. Und dann war es so, danach waren wir wieder überfinanziert, weil dann sagen alle anderen, wenn der einsteigt, dann steige ich da auch ein. Und dann kommen eben noch 5 dazu und dann hat man das Geld zusammen. Und die anderen 5, die handeln dann natürlich auch noch über den Unternehmenswert. Und das ist an sich so die härteste Verhandlung, die man hat. Also das Modell ist eben, dass man Unternehmensanteile abgibt gegen Geld. Und man muss sich sehr genau überlegen, wie viele Unternehmensanteile man abgibt. Und da kann man eben danach suchen, wie so klassische Startup-Finanzierungen funktionieren. Das ist tatsächlich so, dass die Leute darauf schauen, am Anfang hat man so ein Angel-Invest, also wenig Geld von Privatleuten oder vielleicht sogar Familie etc. Dann geht's in die Seed-Phase und in der Seed-Phase wird es dann tatsächlich auch ernst. Und wir sind aktuell in der Seed-Phase und haben da eben eine größere Summe tatsächlich eingenommen. Wer da investiert hat, das kann man auch im Handelsregister nachgucken. Das kann man sich anschauen. Aber man muss sehen, dass wir wirklich mit hunderten Leuten gesprochen haben und das einfach harte Arbeit ist. Und eine Person, in dem Fall Carmen, hat ein Jahr lang den ganzen Tag nur Informationen an Investoren gegeben. Die wollen dann nochmal eine Tabelle in dieser Form, nochmal eine betriebswirtschaftliche Abrechnung aus dem Jahr so und so in dieser Form. Und das macht einfach sehr, sehr viel Arbeit. Das sollte man nicht unterschätzen.
Vielen Dank.
Derzeit verkauft man auch nicht so viel.
Und wie habt ihr gefeiert?
Na, natürlich haben wir eine große Party gemacht.
Ja, gut.
Erstmal ein Sommerfest. Das passt in dem Fall ziemlich gut. Und ist natürlich lustig, dass man die Investoren mit ihrem eigenen Geld auf ihre eigene Party dann einlädt. Aber das war tatsächlich eine coole Sause. Man sollte auch nicht das Feiern zu kurz kommen lassen. Also auch unsere ersten Serienvertrag etc. Also da machen wir immer einen Sekt auf und machen eine kleine Party. Das sind tatsächlich die Meilensteine, die dann am Ende zählen.
Das darfst du Benjamin gerne mitgeben. Ist extrem wichtig. Kann ich auch aus meiner Startup oder aus meiner Gründerzeit absolut bestätigen. Ein Punkt beschäftigt mich, den du gerade genannt hast. Nämlich ich muss mit Hunderten von potenziellen Investoren sprechen. Und da geht unglaublich viel Energie weg. Benjamin, wenn du in die Phase kommst, dann hoffe ich oder ich gehe davon aus, dass wir dann einen Service haben, in dem wir sagen, naja, das sind die wohl relevanten Investoren für dich, jetzt gerade im Kontext auf Startup Factory und wir machen dir ein Warm Intro. Startup Factory machen wir zusammen mit den Universitäten Frankfurt und Mainz und eben mit der Futury zusammen. Und das ist dann ein Service, den wir aussetzen wollen, damit wir eben die Effizienz dieses Prozesses nochmal deutlich erhöhen können. Nicht in der Hoffnung, dass ihr dann eure Energie auf Markt und Kunden mehr und auf Produktentwicklung mehr setzen könnt, als auch auf Investorensuche.
Ja, wunderbar. Tolle Hinweise auch für den weiteren Weg. Benjamin, du stehst ja sozusagen jetzt dran. Auch Gründung ist, auch die also formale Gründung steht sozusagen bevor und auch weitere Fördermittel, wie wir schon gehört haben, auch im Blick. Wunderbar. Wir sind jetzt hier nochmal im Fachgebiet zusammengekommen und unsere Zeit, die nähert sich dem Ende jetzt. Und jetzt hast du die Möglichkeit nochmal hier an alle da draußen nochmal so deine Sache mitzugeben. Was ist so dein vielleicht Tipp, aber auch Wunsch, den du hast, den du hier formulieren möchtest, wo du sagst, also das ist mein Tipp und ich würde mir wünschen, wenn das und das passiert oder das und das eintritt. Was sind diese beiden Punkte bei dir?
Also ich starte mal mit dem Wunsch. Ich wünsche mir, dass die gesamte Rhein-Main-Region hier zum Startup Hub Deutschlands wird, dass viel mehr gute Ideen, die wir haben, auch nach außen getragen werden, dass sich Leute trauen. Und ich denke, durch den Aufbau der Factory wird das auch immer mehr und immer besser möglich. Der Tipp wäre Netzwerk, 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 egal in welcher Hinsicht, ob es um Finanzierung geht, Marketing, ob man im persönlichen Bekanntenkreis vielleicht jemanden kennt, der einem weiterhelfen kann. Also es ist wichtig, die Idee zu teilen und dann auch Feedback aufzunehmen. Und so kann man sich sehr, sehr schnell weiterentwickeln.
Wenn wir gerade bei Tipps sind, würde ich Stefan gerne nochmal fragen. Wir hatten anfangs erwähnt, du hast 5 Startups mitentwickeln, mitbegleitet. Einfache Mathematik, wir haben um die 300 Professorinnen und Professoren an der TU Darmstadt, hätte jeder 5 Startups betreut, hätten wir so 1500. Haben wir leider nicht. Was wäre denn dein Tipp an deine Kolleginnen und Kollegen?
Also mein Tipp ist generell, dass man die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, für die Dinge, für die sie Begeisterung haben, fördert. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man die Fähigkeiten unterstützt. Und was wir jetzt machen werden, im Zuge auch von Exchange und den Ideen, wir werden einen Workshop machen, eine Tagung, wo wir 2 Tage Offsite gehen und mal schauen, welche Ideen könnten wir aus den Forschungsergebnissen, die wir haben, generieren, die sich für Ausgründungen eignen können, und können wir mit dem Vorbild der Ausgründungen, die wir haben, auch noch mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unseren Reihen begeistern, diesen Weg zu gehen.
Mega. Ich freue mich sehr auf Exchange. Also Exchange ist das die Strategie der TU Darmstadt. Wir nennen es nicht Transfer, sondern Exchange, weil es in beide Richtungen geht. Und wir haben jetzt ein Projekt gestartet, wo wir genau die Businesspotenziale in der Forschung uns angucken wollen, zusammen mit den Fachbereichen, um dann zu sagen, wo gibt es denn Gründungspotenziale oder auch Potenziale für Kooperationen mit der Wirtschaft. Wir sind auf einem maximal guten Weg an der TU Darmstadt und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, super. Ja, gerne noch, Vinzenz, was ist dein Tipp jetzt aus mehreren Jahren, 10 Jahre Startup-Erfahrung? Ja, was ist dein Tipp und vielleicht auch dein Wunsch?
Ist natürlich ein bisschen verkürzt, wenn man das Ganze auf wenige Tipps runterbricht, aber ich kann auch unterstützen, dass Netzwerk mit das Wichtigste ist. Also mit über das Netzwerk hat man einfach mehr Kontakte, und wenn man sagt, andere Leute sind besonders glücklich, weil die den und die Person gefunden haben. In Wirklichkeit treffen wir so viele Leute, wie wir können. Wir haben Netzwerke aus anderen Startups, mit denen wir uns zusammensetzen. Und da ist einfach der Zusammenhalt unter den Startups ist auch stark. Man kann sich gegenseitig helfen. Und dadurch haben wir eben viele Probleme auch lösen können, die einfach jeder hat. Und man ist einfach nicht alleine in dieser Welt, sondern man kann von anderen lernen. Und wir haben auch von älteren Startups gelernt, wie es so läuft. Und die Tipps sind sehr, sehr wertvoll für die eigene Gründung. Da kann man sehr viel Zeit sparen, dass man die Fehler nicht machen muss.
Und dein Wunsch? Dein Wunsch?
Wunsch ist natürlich, dass hier Darmstadt auch ein starker Standort wird für Startups, weil es natürlich also für uns einfach interessant ist, andere Startups hier zu treffen. Wir haben jetzt letztens Magnotherm getroffen, die bei uns waren, und wir uns ausgetauscht haben über deren Probleme, sag ich mal, oder Herausforderungen. Und je mehr es hier einfach gibt, desto spannender wird's. Und man muss auch sagen, dass in der Industrie Startups einfach viel flotter sind. Also wir sind das Schnellboot unter den Industrien, und damit kann man einfach Probleme sehr, sehr viel schneller lösen. Und ich hoffe, dass wir dadurch eben so einen gesellschaftlichen Wandel anstoßen können und dann eben unsere Probleme, die wir aktuell einfach haben, einfach noch schneller lösen können.
Okay, super. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für eure Einblicke, für eure Insights, für das offene Teilen auch, für das, was sozusagen auch Gründung ausmacht, insbesondere aus dem Maschinenbau. Dafür sind wir ja hier. Und jetzt haben wir es geschafft, oder Harald?
War super, hat super viel Spaß gemacht und waren tolle Insights, auch tolle, ich sag mal, aus dem Maschinenraum quasi mal so Insights zu bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, und ich nehme eure Wünsche gerne mit und das, was wir dazu beitragen können, dass eben das Innovationsökosystem in Darmstadt wächst, dass wir idealerweise jede Woche ein Startup aus der TU Darmstadt heraus rekrutieren, dass wir das Netzwerk zu Wirtschaften, Investoren stärken, zusammen auch mit der Future Factory. Das nehme ich gerne mit, und das ist letztendlich auch mein Wunsch, und dafür arbeiten wir jeden Tag.
Perfekt. Dann an der Stelle vielen Dank für alle, die hier sind, die hier zugehört haben, die hier vor Ort sind. An euch, ihr liebe Redner, an den Mikrofonen. Und ich freue mich, wenn ihr abonniert, liked, das verbreitet. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderbaren, heißen Tag und auf jeden Fall alles Gute für eure Zukunft.
TU Startup Stories. Von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Hiest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science. Von der